Willkommen zum M-Next Podcast Folge 54. Heute ist der 10. Juli 2026. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen unserer Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Mein heutiger Gast ist der Wirtschaftsjournalist und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1, Wolf Lotter. Er gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren und Vordenkern zur Zukunft der Arbeit. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Wandel von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft und den Folgen des Wandels für Unternehmen, Organisationen und Führung. Seine Bücher haben die Debatte über Wissensarbeit und New Work maßgeblich geprägt. Dabei bringt er komplexe Zusammenhänge pointiert auf den Punkt und lädt zum Widerspruch und Weiterdenken ein. So fragt er beispielsweise, ich zitiere, wollen wir erwachsene Arbeitsbeziehungen, in denen das Ergebnis zählt? Oder wollen wir zurück in den Kindergarten, wo die Anwesenheit kontrolliert wird und wir Fleißkärtchen fürs Abrackern bekommen? Zitat Ende. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Wolf.
Lieber Detlef, hallo, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
Lass uns zunächst mit einer Begriffsklärung beginnen. Was unterscheidet im Wesentlichen die Industriegesellschaft von der Wissensgesellschaft, Industriearbeit von Wissensarbeit?
Man kann es in der Tat an der Arbeit am leichtesten erklären. Industriearbeit ist eine Routinearbeit, wo ich ja immer drauf schaue, dass etwas so gemacht wird, wie es sich gehört, nach Normen, sehr engen Standards. Und es hat gute Gründe, wenn ich etwas produziere und Massen produziere. Und Wissensarbeit ist sehr individuelle und personalisierte Denkarbeit, also Innovationsarbeit. Man merkt schon an dieser Definition, dass es immer Unschärfen gibt, weil natürlich die Voraussetzung dafür, dass man etwas gut produzieren kann oder eine gute Norm hat, natürlich Wissensarbeit ist. Das heißt, die Wissensarbeit ist eigentlich immer die Mutter aller anderen Arbeitsformen. Und wir gehen heute durch die Automatisierung, insbesondere jetzt auch durch die KI, in ein Zeitalter, in der dieses individuelle Wissen extrem aufgewertet wird und dem heute schon die wertvollsten Unternehmen in der Welt Wissensunternehmen sind und nicht mehr Industrieunternehmen, die also Dinge oder Güter herstellen.
Leben wir jetzt eher noch in der Industriegesellschaft oder eher in der Wissensgesellschaft?
Wir leben nach der Jobverteilung eindeutig in einer Wissensgesellschaft. Es sind 40% der Beschäftigten in Deutschland, mehr sogar als 40% in wissensbasierten Dienstleistungen tätig. International sind es 3/4 in den OECD-Staaten, die Dienstleistungen verrichten. Maximal 25% verteilen sich dann noch auf Industrie mit überall stark schrumpfenden Tendenzen und ein bisschen was in der Landwirtschaft und anderen Bereichen. Aber das ist sozusagen eine seit vielen Jahren, in Deutschland sogar seit den 70er Jahren, eine Realität, die allerdings kulturell nicht angekommen ist. Das ist das Interessante. Es wird immer noch so geredet und getan und auch so gehandelt, als ob wir in einer Industriegesellschaft sind. Und das ist ein Widerspruch, der sehr, sehr viel Geld kostet, sehr, sehr viel Substanz kostet und auch unsere Position als Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmarktführer in der Welt.
Jetzt gibt es noch den Begriff der Informationsgesellschaft. Welche Rolle spielt sie?
Informationsgesellschaft ist sozusagen so ein Rohstofflieferant für die Wissensgesellschaft, nicht? Informationsgesellschaft war ein Begriff, der in den 50er und 60er Jahren sehr gerne benutzt wurde, auch noch in den 70er Jahren. Was man damit meint, ist, dass man im Grunde genommen diese Rohstoffe, aus denen erst Wissen wird, durch Anwendung und durch Know-how herstellt. Und wenn man aber sozusagen nicht diese nachgelagerte Wissensarbeit hat, die also diesen Rohstoff verarbeitet, dann ertrinkt man in Informationen. Das ist also immer schon ein großes Problem gewesen, auch der Informatik und der Massenkommunikation. Deshalb ist die Informationsgesellschaft keine Gesellschaft, in der sozusagen etwas entstehen kann, sondern sie ist ein Mittelding zwischen dem, was produzierende Gesellschaft, Industriegesellschaft ist und Wissensökonomie. Eigentlich ein Zubehör, wenn ich das so sagen darf.
Und worin besteht für dich der entscheidende Unterschied zwischen Information und Wissen?
Das eine, Information ist Rohstoff, den es zu ordnen und zu systematisieren und anzuwenden gilt. Das ist im Grunde genommen eine ganz einfache, sich immer wiederholende Einheit an Informationen, an Zeichen oder Zahlen.
Also Daten, und das, Fakten so beispielsweise?
Ja, Daten, Fakten, aber nicht bewertet im Sinne. Also Daten ja, Fakten, würde ich schon sagen, ist eigentlich das Reich des Wissens, weil bei Fakten möchtest du ja auch Zusammenhänge und einen Kontext haben zu dem, was diese Daten bedeuten und Fakten bedeuten. Und das ist eigentlich schon wieder Know-how und Wissen. Es ist schon eine Interpretation und damit eine, wenn man so will, eine kreative Neuschöpfung im Kopf. Und das gibt die Information nicht her. Die Information ist die Information. Ja, sie bedeutet an sich nichts, wenn sie nicht eingeordnet wird.
Und da beginnt das Wissen. Oder wie definierst du jetzt in Kürze, was ist Wissen?
Information wird dann zu Wissen, wenn ich es persönlich anwende und wenn ich diese Informationsverarbeitung im eigentlichen Sinne zu etwas gestalte, was ein Problem löst, was sozusagen eine Frage beantwortet, ein Bedürfnis befriedigt, das ich auch mit anderen teilen kann. Ich glaube, Wissen ist per se etwas sehr Erdiges und sehr Simples und hat unglaublich viel mit dem zu tun, was wir im Alltag eigentlich auch darunter verstehen. Wir wissen, wie es geht, sagt der Handwerker. Und damit meint er, dass er in der Lage ist, ein Problem zu lösen, das andere noch nicht vielleicht durchdrungen haben, weil sie nicht vom Fach sind. Aber das sagt sehr viel über das aus, was Wissen tatsächlich kann. Wissen ist angewandte, verarbeitete Information, die sehr viel persönlichen Anteil hat. Und das unterscheidet das ganz, ganz stark vom Schulwissen, vom Universitätswissen unter Anführungszeichen, wo ich mich eigentlich immer so ein bisschen frage, ob wir das überhaupt Wissen nennen sollen. Keine Erfahrung, kein Know-how dabei. Das ist eher sozusagen dieses Routinewissen. Und das können Maschinen auch. Und deshalb ist die Zukunft des Wissens immer eine der menschlichen Verarbeitung von Informationen und von Routinegrundlagen. Also das ist das, worum es eigentlich geht. Personalisierung, Individualisierung.
Zu Wissen gehört Bildung. Von ihr hängen letztlich Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand und die Zukunft unserer Gesellschaft ab. Was bedeutet Bildung für dich? Gibt es beispielsweise deiner Einschätzung nach heute noch so etwas wie Allgemeinbildung?
Fangen wir mit Bildung an oder mit dem Bildungsbild, das wir haben, das sich in den letzten Jahrzehnten ja ganz stark immer mehr der Routine zugewandt hat. Auch an den Universitäten durch den Bologna-Prozess. Also es ging uns immer mehr ums Auswendiglernen, es ging uns immer mehr um das Vorformulieren von Antworten, eigentlich auch eine Industrialisierung von Wissen sozusagen und von Bildung und weniger um das Angewandte. Also was macht den Unterschied aus? Es ist ja jeder Student, jede Studentin interpretiert ja erfreulicherweise die Grundlage ihrer Wissenschaften anders. Das heißt nicht, dass alle was anderes davon halten, aber es gibt eine einheitliche, normierte Grundlage, so wie in der Schule, Lesen, Schreiben, das Alphabet ist unstrittig, die Zahlen sind unstrittig, die Rechenmethoden sind unstrittig, aber was man daraus macht, dass man also sagt, was sehe ich darin und wie interpretiere ich das, wie stelle ich diese Buchstaben, Zahlen so zusammen, dass ich etwas daraus schließen kann, das haben wir vernachlässigt und das ist humanistische Bildung. Humanistische Bildung hat ja immer darauf abgezielt zu sagen, der Mensch, der diese Bildung erfährt, macht sich dadurch unabhängiger. Und wir machen durch Bildung mittlerweile abhängiger, weil wir ein ganz bestimmtes Fachwissen lernen, das wenig Kontextualisierung hat zu anderen Fächern. Und dann kommen die berühmten, ich muss es leider so dramatisch sagen, Fachidioten raus, die alles andere nicht mehr können und die ihr Fach auch nicht mehr vermitteln können. Und wir wissen in allen Organisationen, die ein bisschen größer sind, wie schwierig es ist, diese Silos aufzuknacken und diese Fachbereiche aufzuknacken. Und das ist einer der großen Dinge, die Allgemeinbildung, glaube ich, und humanistische Bildung, was ich in einem Wort immer nennen würde, kann, dass es über den Tellerrand schauen kann und den Menschen lehrt, dass die Bildung dazu da ist, dass man was aus dir macht, jeweils in der Situation, in der man steckt.
Wo würdest du dir andere Schwerpunkte noch in der Schule wünschen, damit man gerüstet ist für die Zukunft, was die Bildung angeht?
Ja, es geht um die Ausbildung der Persönlichkeit, wie Humboldt gesagt hat, der größte deutsche Bildungstheoretiker und auch Praktiker, wie ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert. Es geht um die Befähigung der Person und das tun wir zu wenig. Also wir sagen zu oft, sei so wie die anderen, mach das, was die anderen tun, denke nicht anders, mach mit, lauf mit, sei Teil des Teams beispielsweise, ein schwieriger Begriff übrigens, ja, wenn er falsch verstanden wird und der wird oft falsch verstanden. Füge dich ein und was nicht passt, wird passend gemacht. Also ich habe jetzt eine große Palette an Möglichkeiten genannt, die in der Schule sehr üblich sind. Die Grundbildung selber bei mir völlig unbestritten. Natürlich musst du eine sehr solide und gute Grundbildung haben, aber diese Grundbildung, die alle haben, ist nicht die Bildung per se. Die Bildung besteht darin, dass Persönlichkeiten das, was sie besonders gut können, dann auf dieser Grundlage entwickeln können. Also es sind zwei Dinge. Das Fundament oder der Keller sozusagen, auf dem das Ganze steht, und dann die Stockwerke und dann der Ausbau, der Innenausbau, damit das ein schönes Haus wird oder eine schöne Persönlichkeit. Und das kommt in den Schulen aus vielen Gründen zu kurz, zu große Klassen, zu starrer Lehrplan. Ich glaube auch eine, noch viel wichtiger als all das, eine nicht vorhanden sein in unserem Kulturkreis des Bewusstseins, wie wichtig Individualität ist. Individualität ist ja ein Wort, wenn man es im deutschsprachigen Raum sagt, dann die meisten verwechseln es mit Egoismus, die meisten verwechseln es mit Außenseitertum oder mit und das ist schon eine Katastrophe, weil solche Missverständnisse führen dazu, dass man in der Wissensökonomie abgehängt wird. Ja? Weil in der Wissensgesellschaft geht es darum, dass in der Organisation jemand den Mund aufmacht, im Unternehmen den Mund aufmacht, wenn er weiß, wie es besser geht und dafür auch streitet. Und das ist das, was wir in der Schule nicht lernen. Wir lernen das Mitläufertum, aber wir lernen nicht das Vertreten von Positionen, das Neugierigsein und das Vertreten von Erkenntnis. Und das ist unser Problem. Deshalb sind wir nicht mehr innovativ.
Jetzt sprechen wir über Lernen in der Schule. Ich nehme aber mal das Stichwort lebenslanges Lernen auf, das uns ja alle betrifft. Alle sprechen davon, aber wie können Unternehmen es konkret ermöglichen und fördern? Lässt sich das im Arbeitsalltag überhaupt leben?
Na, ich würde den Begriff immer gerne auf die Füße stellen, indem ich sage, es geht ja nicht darum, dass man ein neues Tool lernt oder jetzt, wie prompte ich richtig, was ja gerade wieder sehr in Mode ist, ach, das ist ja auch ganz nett, sondern dass man sich mal beschäftigt beim lebenslangen Lernen, was hat sich denn in unserem Umfeld, in der Wirtschaft, in der Arbeit getan in den letzten Jahrzehnten? Und wie können wir diese Arbeit gemeinsam, denkend, lernend sozusagen so verändern und anpassen, dass wir besser damit zurechtkommen? Das wäre sozusagen die Grundlage des lebenslangen Lernens. Sonst lernen wir halt ein bisschen was auswendig und wir können dann noch eine Software ein bisschen besser. Also du kannst dann noch einen Excel-Trick mehr. Aber das ist es ja nicht, sondern es müsste eigentlich in Deutschland darum gehen, dass man sagt, wie kann ich das Können und das Talent der Leute in einem Unternehmen maximal umsetzen? Und sagt, ein Kaizen für die Wissensgesellschaft. Also das, was Toyota sozusagen sinnvollerweise in der Produktion eingeführt hat, die Möglichkeit, dass alle in dem Unternehmen sagen können, ich habe eine Idee, wie man etwas verbessern kann und dass man ihnen auch zuhört. Das braucht, und das ist ein kultureller Schritt, kein technologischer oder organisatorischer Schritt, diese Kultur bräuchten wir auch. Und nicht jemanden, der dann sagt, das kannst du gar nicht wissen, weil du bist nur ein einfacher Arbeiter oder du bist nur eine einfache Angestellte oder ein einfacher Freiberufler und wir sind die klugen und allwissenden Manager. Da ist schon einiges zu tun. Das halte ich für einen der Kernpunkte des Lernens. Das heißt, es ist ein kulturelles Lernen und dem folgt dann ganz automatisch schon das Aussuchen der richtigen Werkzeuge und Tools und Inhalte.
Aber wie lässt sich das umsetzen in der Praxis im Unternehmen?
Indem man einfach mal stehen bleibt als Organisation und sagt, wir machen mal Inventur und schauen uns als ganze Organisation an, wer wir eigentlich sind und was wir machen. Wenn man das sagt, gucken einen alle an und sagen, es ist ja Wirtschaftskrise, das können wir nicht, wir müssen noch viel mehr arbeiten, müssen fleißiger sein. Und das halte ich für einen Irrtum, weil blinder Eifer schadet nur. Das ist ein sehr schönes deutsches Sprichwort, das viel zu selten überlegt wird, was es bedeutet. Und es wird nicht darum gehen, mehr vom Gleichen zu machen und sich noch schneller zu bewegen, sondern es wird darum gehen, mal stehen zu bleiben in aller Ruhe und drauf zu schauen, was tut man, um dann zu erkennen, was eigentlich in dieser Zeit richtig wäre. Dann wird man bei einigen Dingen bleiben, die man kann, und dann wird man bei anderen Dingen sagen, das muss weg und das muss man ändern. Und es sind nicht nur Details, glaube ich.
Ich nehme nochmal die Wissensarbeit auf. Ich höre immer wieder den Einwand, Wissensarbeit, das ist doch etwas für Intellektuelle, Akademiker oder privilegierte Büroarbeiter, die den ganzen Tag nur da sitzen, lesen oder denken. Die meisten Menschen arbeiten im Dienstleistungssektor. Dort geht es nicht um Wissensarbeit, sondern um harte Arbeit. Was entgegnest du dieser Sichtweise?
Soweit ich das jetzt verstanden habe, glaube ich schon mal erstens nicht, dass man die meisten Leute arbeiten in Dienstleistungsbereichen, wo es um harte Arbeit geht. Da haben wir immer den Paketboten, der harte Arbeit leistet, im Kopf. Aber ich glaube, das ist, wenn man auf die Zahlen schaut, schon obsolet. Also das ist etwas, was immer die berühmte Aldi-Kassiererin, wenn ich mit Leuten diskutiere, die die alte Industriegesellschaft auf ewig manifestieren wollen, sagen sie immer, ja, aber die Aldi-Kassiererin. Sage ich, die Aldi-Kassiererin ist ein kleiner Teil dessen, worum wir uns auch kümmern müssen. Worum wir uns vor allen Dingen kümmern müssen, sind die wissensbasierten Dienstleistungen. 44% vom gesamten 75%-Paket in Deutschland mittlerweile, die völlig ignoriert werden. Also das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt. Man kann nicht sozusagen immer sich nur auf den schwächsten Punkt konzentrieren, sondern muss sich eigentlich auf den Punkt konzentrieren, wo man etwas machen kann und wo was etwas voranbringt. Das halte ich zunächst einmal für wichtig. Und Wissensarbeit, und das ist mir nochmal ganz wichtig, ist bitteschön nicht akademische Arbeit, weil wir stellen an den Akademien und Hochschulen und Universitäten längst sehr einförmiges Wissen her oder Gebildete her. Das merken wir dann im Arbeitsprozess, die haben alle das Gleiche gelernt. Das ist so diese industrielle Grundbildung, halt akademisch dann, auswendig gelernt, aber es lässt sich nicht mehr individuell anwenden. Ein Handwerker ist ein Wissensarbeiter. Ein Handwerker ist ein ganz typischer Wissensarbeiter. Ich folge da Richard Sennett, dem amerikanischen Soziologen, der vor, glaube ich, auch vor fast 20 Jahren schon ein ganz großartiges Buch zu diesem Thema geschrieben hat und gesagt hat, eigentlich ist das der Prototyp der Wissensökonomie und der Wissensarbeit. Wir haben Leute, die wissen, die haben hohe persönliche Erfahrung im Umgang mit dem, was sie mal gelernt haben, was das Grundwissen ist oder das Routinewissen. Das wenden sie täglich an, daraus wächst Erfahrung, Meisterschaft. Und diese Meisterschaft, diese Erfahrung, dieses Können ist eigentlich genau das, was die Wissensökonomie braucht. Also die braucht nicht mehr die vorgefertigten Leute, die schon mal etwas gelernt haben und dann machen sie genau das und dann sind sie ganz brav und einordnenbar im Büro oder Fabrik, weil diese Zeiten einfach anders sind und weil diese Arbeiten automatisiert werden. Und wir brauchen den Handwerker, der sagt, ich weiß, wie es geht, wenn es vom Plan abweicht. Ja, das sind die Leute, die man gerne als Klempner im Haus hat, wenn was passiert. Nicht jemand, der sagt, ich weiß, habe ich noch nie gesehen, kann ich nicht. Den brauche ich nicht. Ich brauche einen Klempner, der sagt, okay, da waren mal Leitungen, die haben funktioniert, aber die tun das nicht mehr. Das habe ich schon erkannt und wir legen sie jetzt auch anders. Und weil das so ist, mache ich das und das. Und das sind tausende kleine Kniffe und Tricks, aus denen das besteht. Und die sind eigentlich nicht von einer Maschine lernbar. Nicht? Also das ist nicht reproduzierbar. Das ist von einer Organisation, die eigentlich Routine lernen will, nicht nachführbar. Funktioniert nicht. Und deshalb ist Wissensarbeit eigentlich immer Know-how-Arbeit.
Was sind noch weitere Berufsgruppen, die du zur Wissensarbeit zählen würdest?
Ich würde grundsätzlich jeden Beruf dazu rechnen, der in der Lage ist, ein Problem individuell zu lösen. Ja, also mit seinem Know-how und seiner Erfahrung. Also diese Eingrenzung ist nicht neu. Es gibt viele Theoretiker, die in diese Richtung gedacht haben und überlegt haben, die sehr genau angeschaut haben, was ist denn mit den Leuten eigentlich, wie arbeiten sie? Und das sind immer die besten Themen gewesen. Peter Drucker beispielsweise, Warren Bennis, die haben immer sehr genau geschaut, was machen die Leute eigentlich und waren also praktische Theoretiker sozusagen. Und das kann dann jemand sein, der eben wie ich schon sagte, Meisterschaft hat, Könnerschaft hat, Können hat. Und das wissen wir alle. Es gibt gute Kellner und es gibt normale Kellner. Es gibt gute Köche und es gibt normale Köche. Und es gibt und. Ja? Also all das gibt Leute, die können 0815, weil sie das gelernt haben und auch nichts anderes vorhaben. Die sind natürlich durch jede Form von Automatisierung enorm gefährdet, egal was sie tun. Und Leute, die variieren, was sie gelernt haben, das ergänzen, ihre Persönlichkeit dazu tun, ihr Wollen, ihre Neugierde, ihr Interesse, ihre Innovationsfähigkeit und damit ein Problem lösen, das Leute haben, das es vorher so noch nicht gegeben hat. Das würde ich sagen, ist Wissensarbeit.
Ist Wissensarbeit vielleicht weniger eine Frage des Berufs als vielmehr der Art und Weise, wie gearbeitet wird?
Das ist eindeutig so. Also Wissensarbeit ist eben nicht sozusagen, ich bin jetzt akademisch ausgebildet als Soziologe oder als Maschinenbauer, sondern die Frage ist, was du daraus machst, im Sinne von, bist du mit dem, was du da tust, in einer Routinearbeit? Also lehrst du das, was du gelernt hast und eigentlich sonst nichts dazu? Und baust du das, was du in deiner Theorie gelernt hast, aber eigentlich nichts Neues dazu? Oder bist du interessiert an Verbesserungen, an Innovationen, an Erneuerungen? Nutzt du dein persönliches Können, das ist also Know-how, persönliches Eigentum, Meisterschaft, dazu, das, was du gelernt hast, Routine gelernt hast, auswendig gelernt hast, so anzuwenden, dass daraus was Neues entsteht. Und das gilt für Akademiker genauso wie für Friseusen oder Kosmetikerinnen oder Kellner oder Köche oder Tischler und so weiter. Also das ist keine Frage der, übrigens auch für Industriearbeiter, wenn die sagen, also mir fällt auf, bei Toyota wieder dieses Kaizen-Ding, wenn jemand sagt, so wie wir das jetzt in dem Fließband machen, ist es nicht richtig, da machen wir was falsch, dann ist das Wissensarbeit. Also alles, was sozusagen außerhalb der Routinearbeit stattfindet, ist Wissensarbeit. Und das sagt ja schon aus, dass alles, was Routinearbeit ist, was sich automatisieren lässt, das ist damit ja gemeint vom Fachlichen her, etwas ist, was dem Menschen abhanden kommt. Und das wird große Auswirkungen haben auf Gesellschaft und Kultur.
Stichwort KI, alles, was sich standardisieren lässt und routinemäßig abläuft, wird früher oder später von der künstlichen Intelligenz übernommen, oder?
Ja, wobei die KI ist ja nur Teil dieser Automatisierung, die seit 250 Jahren läuft, seit der industriellen Revolution. Das Ziel der industriellen Revolution war es ja immer, menschliche Arbeitskraft, also sowohl die Kraft als auch die Handschritte, die man zur Routinearbeit braucht, zu ersetzen. Also der Mensch ist in der Industrie und in der Produktion nur so lange gefragt, und das ist keine moralische Wertung, sondern eine organisatorisch-technische Wertung, als es keine Maschine gibt, die das besser kann. Das ist die Grundidee aller industriellen Revolutionen. Und die wurde ja sehr früh von den Maschinenstürmern schon erkannt übrigens, ja, die gesagt haben, die nehmen uns die Arbeit weg. Und dann gibt es diese historische Posse, dass zwischendurch dann mal diese Industrie Vollbeschäftigung geschaffen hat. Das heißt, dass die Technologie, von der alle im frühen 19. Jahrhundert gesagt haben, die vernichtet alle Arbeitsplätze, war die große Vollbeschäftigungsmaschine. Nur das Ziel der Industrie oder der industriellen Logik ist es immer gewesen, Dinge günstiger, schneller, besser herzustellen, besser im Sinne von preiswerter auch und mit einer normierten Qualität. Und dadurch sozusagen ist es automatisch keine Menschenarbeit, würde ich mal sagen. Ja? Es ist eine Werkzeugarbeit, die man auch dem Werkzeug machen lassen sollte. Und KI, was tut KI? KI tut im Grunde genommen das, was Arbeits- und Kraftmaschinen, so nannten wir die alten Maschinen, die also was erzeugt haben oder beschleunigt haben, jetzt durch Wörter, durch Sprache, semantische Maschinen, ja, semiotische Maschinen, ersetzt, die eben mit Codes und Zeichen arbeiten. Und diese Maschine ist auch eine Maschine, weil sie kann nichts anderes tun, als das Zeug aus dem Internet oder aus den Archiven, das man ihr zur Verfügung stellt, verarbeiten. Ja, es ist eine informationsverarbeitende Maschine, die so tut, als ob sie weiß, aber das tut sie nicht.
Lässt sich das so zuspitzen, Industriearbeit optimiert das Bekannte und Wissensarbeit schafft Neues?
Ja, das könnte man so sagen. Zumal ja sozusagen, um Handwerkerbeispiel zu bleiben, das mir immer persönlich das Liebste ist, der Handwerker ja möglicherweise genau das dann tut in dem Haus, in dem er noch nie war und wo er sagt, ich muss hier eine neue Lösung ersinnen, weil hier ist nichts 0815 und dann sozusagen zum Wissensarbeiter wird, ja, und weil er etwas Neues macht. Und das ist, glaube ich, das, worum es im Kern geht, und das kann man ganz leicht verstehen. Also Wissensarbeit ist das, wo man seine natürliche Intelligenz braucht und wo man sich nicht darauf verlassen kann, einfach seine Routinen abzuarbeiten.
Es gibt Arbeitsbereiche, in denen Prozesse nicht nur sinnvoll, sondern unverzichtbar sind. Standardisierte Abläufe sorgen dort für Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Denken wir etwa an Verträge, die heute immer mehr gesetzliche Vorgaben berücksichtigen müssen. Vielleicht schaffen gut organisierte Prozesse überhaupt erst die Stabilität und den Freiraum, auf deren Grundlage Wissensarbeit entstehen kann. Ist das eigentliche Problem nicht der Prozess an sich, sondern dass wir Wissensarbeit häufig mit denselben Instrumenten organisieren wie standardisierte Routinetätigkeiten?
Das ist exakt das Problem. Das ist exakt das Problem. Ich glaube, dass Standards und Normen und Prozesse extrem wichtig sind, weil wir wollen ja automatisieren. Es geht ja nicht darum, die Automatisierung zurückzufahren. Ich bin immer, sage das immer, ich bin ein Vollautomatisierer. Manchmal muss ich das dann erklären. weil man immer glaubt, dass man, wenn man für die Wissensarbeit und für die Wissensökonomie eintritt, ein Gegner wäre der Routinearbeit. Im Gegenteil, ich finde das großartig, automatisieren, was man automatisieren kann, normieren, was man normieren kann, das ist wichtig, das sorgt für Sicherheit, das sichert auch einen Begriff von Qualität, der wichtig ist, nämlich Verlässlichkeit von Materialien, Prozessen, Verträgen, Abläufen. Ganz, ganz wichtig. Aber das ist nur die Basis. Was wir lernen müssen, ist sozusagen die Basis oder die Kür von der Pflicht zu unterscheiden. Ja? Also die Kür ist die Wissensarbeit, die Pflicht ist sozusagen diese Routinearbeit und die Automatisierung. Und in der Kür sind wir nicht gut. Wir sind extrem gut in dieser verwaltungs- und bürokratischen Arbeit der Routine. Das gehört ja alles zusammen. Bürokratie, Verwaltung, Routine, Organisieren von Routinen, Organisieren von Standards. Gesetze machen wir wahnsinnig gern. Wir machen wahnsinnig gerne Regeln, Gesetze, Normierungen, Prozesse. Aber wir achten nicht darauf, dass diese Prozesse sozusagen nicht dazu da sind, befolgt zu werden, im Sinne von bewusst befolgt zu werden, sondern dazu da sind, dass sie uns die Kapazitäten freischießen fürs Denken und innovativ sein. Das ist unser Problem. Also wir haben kein Bürokratieproblem eigentlich, wir haben eine falsche Interpretation von Arbeit. Und das ist etwas ganz anderes. Und deshalb sind wir auch so ineffizient. Und nicht effektiv, also wir gehen dann nicht den nächsten Schritt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man kriegt, wenn man sich die Prozesse genau ansieht, die wir haben. Nicht die Norm ist das Problem, sondern diese Verneigung, diese Allmacht der Norm und der Routineprozesse. Und die müssen wir verlassen. Das ist wieder eine kulturelle Angelegenheit. Denn es ist viel, viel, viel gemütlicher, in Routinen und Prozessen und Standards und Normen zu denken oder zu handeln, als zu sagen, wie mache ich denn das besser? So, und da sind wir sozusagen schon am Kern unserer Probleme. Das ist sozusagen jetzt die Kurzfassung der Ruckrede fast schon von Roman Herzog, die jetzt auch schon, glaube ich, fast ins 30. Jahr geht, ohne dass sie was bewirkt hat. Und das ist der Kernpunkt. Es geht darum, dass man sagt, lernt bitte, das beides auseinanderzuhalten. Ja, also was uns wohlständig und sicher gemacht hat, diese Routinearbeit ist gut und schön, aber sie ist nicht das Leben und sie ist auch nicht mehr die Arbeit. Das macht die Maschine. Was wir machen müssen, ist daraus oder auf dieser Grundlage etwas tun, wo wir uns sehr viel mehr anstrengen müssen, weil wir natürlich immer wieder schauen müssen, wie ist denn das Problem wirklich und wie löse ich es heute hier unter diesen Bedingungen. Das ist viel anstrengender, als morgens um 9 ins Büro zu gehen und um 5 wieder weg.
Braucht es für Prozesse und Prozessoptimierung in Zukunft überhaupt noch Menschen oder wird es auch die KI übernehmen?
Na, es braucht sie schon, nämlich als Maßstab. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Werteumkehr. Der Mensch ist der Maßstab für den Prozess. Das heißt, der Prozess muss dem Menschen dienen, aber nicht der Mensch dem Prozess. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man da vornehmen muss. Und das ist natürlich bei uns nicht so. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir sind beschäftigt mit Prozesserfüllungen, mit dem Ausfüllen von Formularen, mit dem Nachlaufen von Dingen, die wir eigentlich schneller erledigt kriegen müssten in Genehmigungen für Betriebe, Steuerfragen und. Aber dieses System dient dem Menschen nicht. Ja? Aber es wird geschützt und das halte ich wirklich für ein Problem. Und es wird de facto geschützt, weil man einfach sagt, man kann sich sozusagen es sich nicht leisten, dieses Routinesystem zu beleidigen oder kleiner zu machen oder vielleicht zu reformieren. Und bei der Gelegenheit auch nachdenkt darüber, was passiert, wenn man Prozesse nicht geistig kontrolliert und begleitet. Bürokratie ist die Folge von unbewusstem Tun, Arbeiten ohne nachzudenken. Das ist das Problem. Und dann kommt am Ende immer was dabei raus, was wie ein Selbstläufer übermächtig in dieser Welt steht und bedient werden muss vom Rest. Das ist schlecht. Da sind wir gerade.
Ich nehme aus unserem bisherigen Gespräch mit, in eigenen Worten, gute Führung erkennt, wo Prozesse notwendig sind und wo sie Kreativität und Wissensarbeit eher behindern. Eine gute Führung schafft Spielräume, hält Kontrollverlust und Unsicherheit aus.
Ja, das ist eindeutig so. Ich glaube, gute Führung weiß Bescheid und zwar, weil sie ständig hinschaut. Und das ist auch etwas anderes, als zu sagen, ich sage euch, was ihr zu tun habt und dann kontrolliere ich einfach, ob ihr das getan habt. Das ist ein altmodisches Prinzip. Das passt super in die Routinearbeitszeit, passt gut in die Fabrik, da läuft es ja auch so und da muss es vielleicht auch so laufen. Aber wenn in der Fabrik keine Menschen mehr arbeiten, sondern Maschinen, musst du das den Maschinen und Algorithmen dort sagen, ja, was sie zu tun haben und den Robotern. Und dann ist die Frage, wie redest du mit Menschen und wie gehst du mit Menschen um? Und bei Menschen wissen wir, dass gutes Leadership einfach, zitiere Drucker und Bennis in dem Zusammenhang immer gern, Management macht die Dinge richtig, das heißt nach Handbuch, nach Gebrauchsanweisung, und Leadership macht die richtigen Dinge. Und diese so launige Unterscheidung hat einen sehr, sehr, sehr tiefen Sinn, nämlich die richtigen Dinge zu tun heißt, das jeweils Richtige zu tun. Also nicht das, wo drin steht, wenn sich diese Maschine jetzt auf 100 Grad erwärmt, dann drückst du diesen Knopf und danach jenen, sondern was sind die Umstände, unter denen das gerade passiert? Weil dieser Prozess wird sowieso automatisiert und bei 100 Grad schaltet die halt dann ab. Aber die eigentliche Frage ist, was ist in einer Welt, die voll mit Überraschungen ist, wo es Änderungen gibt, wo es Planabweichungen gibt, denn eigentlich zu tun? Automatisierung verlangt zwingend in der Führung und in der Durchführung Wissensarbeit. Und das heißt immer flexibel sein und schauen, was gerade passiert.
Das heißt, eine gute Führung bei der Wissensarbeit hält Kontrollverlust und Unsicherheit aus, fördert auch die Fähigkeit zu improvisieren, nicht im Sinne jetzt von Stümperei oder mangelnder Vorbereitung, sondern improvisieren als die Fähigkeit, gemeinsam souverän mit dem Unvorhergesehenen umzugehen.
Ja, sie akzeptiert die Tatsache, dass vieles, nicht alles, aber vieles unsicher ist, dass man mit Unsicherheiten nur dann umgehen kann, wenn man versucht, sie zu ergründen und zu verstehen. Und zwar, wenn es geht, routiniert, im Sinne von geistig routiniert jetzt wieder. Das heißt, dass man sich nicht wehrt gegen diese Wirklichkeit, was man natürlich als Routinedenker gerne tut, wenn man sagt, wird schon vorbeigehen. Nicht? Das haben wir in allen Krisen der letzten Jahrzehnte immer erlebt, dass Management, das sehr planungsverliebt ist und immer sagt, meine Strategie wird schon irgendwie aufgeben. Und dann kommt eine Überraschung, dann kommt 9-11, dann kommt so etwas wie die Corona-Krise, dann kommt der Angriff der Russen in der Ukraine und die folgenden Energiekrisen. All das passiert, ohne dass man vorher das Management fragt, ob es recht ist, die Strategie. Und dann muss man sich schon immer wieder die Frage stellen, wie verhalte ich mich als Führungskraft bei diesen auch wirklich komplexen Dingen? Und es sind ja, ich habe jetzt diese Großkrisen genannt, aber es sind ja täglich kleine Krisen, die sehr viel auslösen können in der Organisation, beim Kunden, in der Arbeit. Wie verhalte ich mich da? Glaube ich, dass das schon wieder vorbeigeht? Das ist so ein klassisches altes Industriemanager-Denken. Oder bin ich unternehmerisch und bin ich tatsächlich innovativer Führer, Anführer, Leadership-Denken, dann gehe ich auf diese Dinge ein. Und das sind Welten. Also man kann, es wird ja oft so synonym verwendet, Unternehmer sind Manager oder Leadership ist auch Management. Nein, das Management war eine Kontrolleinheit in der Industriegesellschaft. Dazu ist es geschaffen worden, das ist historisch sehr, sehr klar. Kommt aus den militärischen Bereichen in vielerlei Hinsicht. Fayol, 1916, die ganzen Grundprinzipien des Managements sind in den Offiziersschulen, in den französischen Offiziersschulen übrigens abgeguckt worden. Und das wird gelehrt, nach wie vor. Und das reicht aber nicht mehr, weil was man wieder braucht, ist eigentlich diese flexible, kluge, einfühlsame, aber auch bereit zum Arbeiten seiende Unternehmer.
Ein lebendiges Unternehmen ist meiner Ansicht nach neugierig, wagt Neues und entwickelt sich ständig weiter, selbst dann, wenn es gerade erfolgreich ist.
Ja. Letzteres, glaube ich, am wichtigsten ist, wenn es erfolgreich ist, ist es bereit, sich zu verändern. Wenn es erfolgreich ist, klopft es sich nicht auf die Schulter und sagt, was sind wir für tolle Jungs und Mädels? Das passiert bei uns leider immer noch viel zu oft. Und die anderen sind alle völlig unwichtig und können ja überhaupt nichts. Ich erinnere nur an das Verhalten in einigen Großindustrien, Automobilindustrie, wo man jahrelang gesagt hat, was soll das schon sein, diese Elektromobilität und ich weiß nicht was. Ist ja alles lächerlich. Da gab es ja große Vorstandsvorsitzende, die sich da blamiert haben bis auf die Knochen, allerdings leider, ohne dass man daraus was gelernt hätte. Natürlich sind neue Technologien am Anfang nicht so stark und nicht so gut, aber arrogantes Verhalten ist immer falsch und es bedeutet immer, dass man Dinge übersieht und dann verliert man relativ schnell. Und wer als Führungskraft nicht mit Überraschungen umgeht und sich das eingesteht und sagt, ja, natürlich kann es sein, dass wir einen Fehler machen, aber was lerne ich daraus? Wie schnell lerne ich daraus? Oder bin ich einer von denen, die dann sagt, wir wissen sowieso alles, ja? Was kann man uns schon beibringen? Und ich glaube, das hat in der Wohlstandsgesellschaft, ist diese Type von Manager sehr gefördert worden und das Unternehmerische ein bisschen untergegangen.
Sollte sich ein Unternehmen vielleicht auch neue und bessere Probleme suchen, statt an den alten festzuhalten und sich an denen abzuarbeiten?
Ja, das ist wieder so eine Frage, wo man sagen muss, man muss sich immer vergewissern, selbst vergewissern, was man eigentlich macht. Das klingt dann so poetisch, aber in Wahrheit ist es knallhart und faktisch. Weil man macht ja viele Arbeit von dem, was wir tun, machen wir einfach. Das machen wir relativ unbewusst, wir gehen dahin, wir tun das jahrelang, halten es für richtig, halten es für normal, entwickeln eine Kultur dieser Normalität auch und fragen uns nie, ob das noch stimmt. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man als guter Kaufmann immer wieder Inventur macht. Das ist mein Lieblingsbegriff im Kaufmännischen geworden in den letzten Jahren. Vor allen Dingen im Alter mit der Erfahrung, die man dann hat vom Beobachten dieser Zustände. Weil das passiert heute so selten. Also man ist bereit, jeder Hype hinterherzulaufen, aber man macht keine Inventur mehr. Ein guter Unternehmer würde sich hinsetzen und sagen, brauche ich das so? Und diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein gehört, glaube ich, zum Erfolg dazu.
Daraus ergibt sich für mich die entscheidende Führungsfrage. Wie organisiert man das, was sich gar nicht organisieren lässt? Also lassen sich Kreativität, Improvisation, die Dinge, die wir schon besprochen haben, Urteilskraft, Eigenverantwortung, Vertrauen und die Neugier, die du erwähnt hast, lässt sich all das überhaupt organisieren, ohne sie dadurch zu zerstören?
Es lässt sich nicht organisieren im Sinn von managen. Ich glaube, dass so Begriffe wie Wissensmanagement in die Irre führen. Das sage ich schon seit vielen Jahren. Da macht man sich nicht wahnsinnig beliebt, weil viele Leute leben von diesem Wissensmanagement. Wir organisieren nach Tools und nach Methoden etwas, was wir nicht verstanden haben. Und deshalb ist zum Beispiel die Digitalisierung als Produktivitätsfaktor, das erstaunt die meisten immer, eigentlich überhaupt nicht so stark, wie sie tut. Nicht? Also außer man verkauft diese Systeme, dann ist sie schon toll. Aber wenn man sie anwendet in der Praxis, ist die Digitalisierung, siehe Produktivitätsparadoxon, etwas, was in den letzten Jahrzehnten nicht annähernd für das Wachstum gesorgt hat, das versprochen wurde. Und das haben wir bei der KI auch. Warum ist es so? Weil wir eine sehr gute Technologie, eine sehr gute Automatisierungstechnologie im falschen Rahmen, nämlich noch im alten industrialistischen, anwenden. Und nächste Antwort darauf wäre, du kannst es nicht organisieren mit den alten Mitteln, aber du kannst es verstehen und zulassen. Das ist etwas anderes. Leadership heißt heute, dass ich den Leuten etwas ermögliche. Ich kaufe ja Leute auf dem Markt ein, die etwas können. Und zwar, wenn es geht, bitte besser als ich, sonst brauche ich überhaupt keine Mitarbeiter und Fachleute engagieren. Ja, sonst bleibt man unter sich und ist auch sehr nett. Es macht auch weniger Ärger meistens. Aber man holt sich ja Leute, die etwas ganz Spezielles können. Und dann pressen wir sie in ein Schema. Also ist das klug? Ich glaube nicht, dass das klug ist. Sondern eigentlich möchte ich ja, dass ich selbstständige Arbeiter habe, selbstständige Denker habe, Leute, die ihre Arbeit so gut wie möglich machen. Und ich setze einen Rahmen, damit das funktioniert. Das ist der Job sozusagen von Leadership. Ja? Also das, wenn man so will, das Rahmen und Framen von Ideen, aber nicht deren Organisation im alten Sinne, wo ich sage, A macht das, B denkt jenes und morgen sind wir alle kreativ, was sowieso nicht funktioniert.
Wie geht das? Wie führt man Menschen so, dass sie nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern ihre ganze Persönlichkeit einbringen können, Verantwortung übernehmen und nicht zu austauschbaren Rädchen im System werden? Wie lässt sich das umsetzen?
Ganz einfach, indem du sie einfach ihre Arbeit machen lässt. Das ist aber etwas, wo die meisten zurückschrecken und sofort das Kreuz schlagen, weil sie sagen, um Himmels Willen, wozu bin ich dann Chef oder was brauche ich dann? Da merke ich ja nichts mehr, das kann ich ja nicht kontrollieren. Na, das ist ja die erste Einsicht, dass es ja nicht hier ums Kontrollieren geht, sondern ums Verstehen geht von Prozessen und Formen. Die Organisation ist, denke da an Armin Nassés Definition, ja etwas, das Inkompatibles kompatibel machen muss, im Sinne von, es muss zueinander führen irgendwo. Ja? Also man muss Berührungsängste ablegen und man muss Zusammenhänge herstellen und sich austauschen können, aber man muss sich nicht vermengen in einer Art und Weise, wo man am Schluss sozusagen alle gleich macht und alle gleich organisiert. Die Leute ihre Arbeit machen lassen, das würde genügen. Das aber ist schwer, und zwar deshalb, weil es außerhalb bekannter Normen und Formen passiert. Da gehört Zutrauen dazu. Ich benutze ausdrücklich nicht das Wieselwort Vertrauen, das heute alle benutzen. Vertrauen ist mir egal. Vertrauen ist ein Wort. Vertrauen kann man seinem Partner, vertrauen kann man darauf, dass, ich hätte jetzt fast gesagt, dass die Bahn pünktlich fährt, aber das ist ein Unfug. Also man kann also bestimmte Dinge mit Vertrauen regeln, aber das ist gar kein wichtiger Begriff in Wirklichkeit, sondern das wird immer nur eingefordert, damit die Leute nicht darüber nachdenken, was sie tun. Zutrauen ist toll. Und das muss sozusagen Leadership können. Ich traue dir zu, dass du das kannst. Deshalb habe ich dich engagiert. Und wenn das geschieht, wenn dieses Zutrauen da ist, das ist dasselbe Zutrauen, wie ein Passagier hat, wenn er weiß, dass vorne ein Pilot sitzt, der das Flugzeug steuern kann. Das ist dasselbe Zutrauen, das ich habe, wenn ich in jede beliebige Straßenbahn einsteige, etc. pp. Oder das Zutrauen, wenn ich ein Material benutze, dessen Qualität mir zugesichert wurde und ich weiß, das bricht nicht sofort. Und das sind diese Dinge, die haben eine faktische Begründung. Das ist nicht einfach gesagt, so wie Vertrauen. Ich traue dir jetzt einfach mal, weil es ist mir eigentlich eh egal. Ja, das ist der Nachteil von dieser Vertrauensfloskel. Ich glaube, dass Zutrauen eine ganz, ganz entscheidende Geschichte ist. Und wenn du Leuten etwas zutraust, dann schaffen sie mehr, als wie wenn du das nicht tust und sie nur kontrollierst.
Jetzt habe ich Zutrauen in meine Mitarbeitende, muss aber dennoch, gerade bei einem größeren Unternehmen, die Mitarbeitenden ja auch in die Prozesse integrieren.
Also zuerst muss man mal überlegen, was ist denn der Prozess? Was heißt in den Prozess integrieren? Nicht? Also damit fängt es schon mal an. Und darum sage ich mal, die Fundamente sind das, über die wir nachdenken müssen. Die ersten Begriffe.
In die Arbeitsabläufe.
In die Arbeitsabläufe. Und welche Arbeitsabläufe sind es? Sind diese Arbeitsabläufe vernünftig oder muss der Mensch diesen Arbeitsabläufen folgen, ohne Wenn und Aber, ohne sie zu kritisieren, ohne sie zu hinterfragen? Letzteres halte ich für eines unserer Probleme. Dass man einfach tut, was man einem sagt. Weil das ist ja nichts anderes. Es ist etwas freundlicher klingt, in die Arbeitsprozesse integrieren. Aber eigentlich ist es immer noch der alte Gutsherr, der sagt, geh dann nach hinten und dann machst du diese 5 Klafter Holz und dann kommst du wieder und dann sage ich dir das Nächste. Das ist in die Prozesse integrieren. Und möglicherweise hat er eine sehr gute Idee, wie man mehr Holz schneller und besser fällt, als auf diese Art und Weise. Aber das will der Gutsherr nicht hören, weil er ja allwissend ist und seine Prozesse hat. Also es fängt an mit Selbsterkenntnis, mit Selbstzweifel, mit allem, was Weisheit schafft sozusagen, mit Klugheit schafft. Und das ist immer ein Zweifeln daran, ob das überhaupt so stimmt, wie man das macht. Ja? Wenn wir so denken, dass wir sagen, ich habe schon den Prozess und dann setze ich meine Männchen und Weibchen da rein und dann müssen sie das und das tun, dann ist es natürlich am Ende so, dass es entweder eine Enttäuschung gibt, auf beiden Seiten meistens, oder dass sich herausstellt, dass die Prozesse nichts taugen, aber das darf man nicht zugeben, weil sie sind ja wichtiger als das, was eigentlich in der Arbeit passieren soll, nämlich dass man nach vorn kommt.
Ich nehme den Gedanken nochmal der KI auf. Wir haben darüber gesprochen, was der Mensch kann und was die KI übernehmen kann. Jetzt den Blick nach vorn gerichtet, entsteht jetzt vielleicht eine neue, erfüllende, vielleicht sogar beglückende Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine? Ist das vielleicht die eigentliche Chance, die KI uns bietet, nicht unbedingt weniger zu arbeiten, sondern menschlicher, also mehr Zeit für das zu haben, was nur wir Menschen können?
Ich glaube, dass einige das sehr gut verstanden haben und das für richtig halten. Ich zähle mich dazu. Ich glaube, dass die KI uns ultimativ herausfordert, die letzten Prozesse und Routinearbeiten aus unserem Leben zu verdrängen, die überflüssig sind und die von Maschinen gemacht werden können. Das ist eine ungeheure Herausforderung für das System, für das politische System, für das Unternehmenssystem. Es wird uns in 1000 Stücke zerreißen, weil wir so sind, wie wir sind oder die meisten so sind und die festhalten daran, was sie einmal gelernt haben. Aber es wird einen Nutzen stiften, weil wir am Ende sehen werden, dass diese Zeit, die uns die Automaten geben, sinnvoller genützt ist durch eigenes Denken und eben diese Wissensarbeit, von der ich gesprochen habe und die ja schon passiert, und dieses Zulassen von Wissensarbeit. Das wird geschehen. Es gibt also eine bei mir sehr nicht ganz neue, ist eigentlich eine historische, aber eine positive Zukunftserzählung, die darin besteht, dass Technologie nicht zwangsläufig zu Untergängen und Dystopien führen muss, sondern im Gegenteil auch eine Herausforderung sein kann, besser zu leben und eine Entwicklung zu haben. Nicht in aller Glückseligkeit, also da würde ich mir aber vorsichtig sein, aber das war ja auch sozusagen das, was die Technologie in der Industriegesellschaft befördert hat. Sie hat uns ja wohlständiger und länger lebend hinterlassen, als sie uns vorgefunden hat. Nicht? Das muss man ja über längere Zeiträume sehen. Und bei einer Verdreifachung der Lebenserwartung in Westeuropa und einer fast verfünfzigfachung des persönlichen Vermögens zwischen 1800 und dem Jahr 2000 kann man ja durchaus sagen, das war nicht ganz umsonst. Und das war eine technologie- und innovationsgetriebene Angelegenheit ursprünglich, bis sie zur Verwaltungsgeschichte wurde. Und hier liegt meine Hoffnung, wenn Maschinen automatisieren und Menschen klug genug sind, sich von der Maschine bedienen zu lassen, wie Karl Kraus das gesagt hat, also wenn wir nicht nur schlau genug sind, die Dinge zu erfinden, sondern sie auch anzuwenden und zu verstehen, dann haben wir eine glänzende Zukunft. Das wird aber noch ein bisschen brauchen, weil ich glaube, dass diese kulturelle Sturheit in unseren Breiten sehr, sehr ausgeprägt ist. Und Sturheit heißt hier, man ist so ein Gewohnheitstier, dass die meisten Leute sich sowieso in die Loriot-Karikatur nicht verändern wollen. Aber ja, die Technik ist da und sie pocht an die Tür wie die ersten Takte der 5. Symphonie von Beethoven. So einfach ist das.
Im Industriezeitalter ließ sich Produktivität vergleichsweise einfach messen. Mit möglichst wenig Zeit, Materialkosten und menschlicher Arbeit möglichst viel produzieren. In der Wissensgesellschaft, bei der Wissensarbeit verschiebt sich unser Verständnis von Produktivität hin zu Wissen, Kreativität, Innovation und Problemlösung. Während früher die Frage lautete, wie produzieren wir mehr, müsste sie heute eher heißen, wie schaffen wir mehr Wertschöpfung?
Genau.
Woran erkennen wir dann Produktivität in der Wissensgesellschaft?
Ich glaube, das Produktivitätsbild, das wir haben, ist ein quantitatives Bild, ein Bild, das auf Effizienz gebürstet ist, und darin liegt schon eins der Probleme. Damit ist Deutschland übrigens nicht groß geworden. Das ist ein historisches Missverständnis, das sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Im 19. Jahrhundert ist Deutschland dadurch groß geworden, dass wir das Land der Erfinder, der Ingenieure, der Denker und der Innovatoren waren. Von Siemens über ich weiß nicht was. Als Leute, die tatsächlich neue Wissensarbeit ins Spiel gebracht haben und damit sehr schnell die Werkstatt der Welt, also England, ja, als Nummer zwei ausgewiesen haben. Also es ist eigentlich das passiert, was heute China mit uns macht, ist damals passiert zwischen Deutschland und England. Und wir waren damals die Chinesen. Und wir müssen wieder sozusagen zu den Chinesen werden, die in der Lage sind, zu sagen, wir nützen diese Technologien, um neu aufzubauen. Und das geht nur, wenn ich ein Qualitätsverständnis habe. Also wenn man sich anschaut, wie die gedacht haben, diese Erfinder, die haben ja nicht gesagt, Siemens hat nicht gesagt, ich möchte das jetzt effizienter und billiger machen. Das war ein Nebeneffekt. Ich möchte das besser machen. Ich möchte es möglich machen. Das waren die Siemens Boys und repräsentativ. Und alle Chemiker und Maschinenbauer und Erfinder aus unseren Breiten haben genauso gedacht. Es ging immer um Qualität. Und auch die Normen haben anfangs Qualität gesichert, nicht? Also die frühen Ingenieursvereine, der technische Überwachungsverein. All das war dazu da, zu sagen, höchste Qualität. Und das ist etwas, was wir sehr fahrlässig gefährden durch diesen wirklich sehr vulgären Effizienz, dieses sehr vulgäre Effizienzdenken. Denn das Effizienzdenken schafft nichts Neues. Es brät im eigenen Saft, in der eigenen Suppe, und macht nur billiger oder ist in der Skalierung besser, was schon auch was ist. Aber zuerst muss einmal die Frage gestellt werden, was können wir besser? Wo ist die Qualität besser, damit wir unsere Preise rechtfertigen können? Das heißt, Wertschöpfung ist ein Qualitätsbegriff. Der passt zu unserer Kultur. Und Besseres als Massigeres sozusagen.
Geht es weniger um Effizienz als um Exzellenz?
Es geht weniger um Effizienz als um Effektivität, aus der wieder Exzellenz schafft, die wieder Exzellenz schafft. Effektivität, Effizienz wird ja gerne immer verwechselt. Effizienz ist auch wieder so etwas, die Dinge halt richtig tun im Sinne von, so ist das Handbuch, so macht man das halt. Und Effektivität ist bereit, einen Systemwechsel herbeizuführen, wenn man sieht, dass was Neues gebraucht wird, um dann effektiv neu anzufangen, wie man so schön sagt. Und das schafft Exzellenz. Ja? Also wenn du sagst, okay, Kutsche weiterentwickeln, schön und gut, aber ich habe da eine Idee mit so einem kleinen Motor, den baue ich drauf und dann hast du eben irgendwo Vokalbands. Ja, das ist die Idee. So. Und das ist natürlich dann, das ist effektiv, wenn du aber dann 120, 130, 140 Jahre später sagst, ich werde nie wieder von dieser Idee weggehen und alles andere ist Teufelswerk, dann ist das nicht effektiv. Es ist auch nicht effizient letztendlich, weil die Effizienz ist sozusagen immer der Schwanz des Hundes, der mit ihm mitwackelt, aber nicht der Hund. Und das, um den geht es eigentlich da gar nicht. Und es geht schon um den Blick und es geht schon um die Fähigkeit, Neues zu schaffen.
Wenn sich Arbeitsleistung nicht mehr nur in Stunden und Wertschöpfung nicht mehr so einfach an der Anzahl von Produkten messen lassen, wie misst und entlohnt man Wissensarbeit dann eigentlich gerecht?
Naja, die Frage ist, was gerecht ist. Das zweite ist, man wird eine Mischung brauchen aus Grundgehalt oder Grundentlohnung und Leistungsentlohnung, also Erfolgshonorar, wenn man so will. Da schreien wahrscheinlich jetzt alle Zeta und Mortio, weil sich ja alle daran gewöhnt haben, dass Tarife zwar ungeliebt sind und viel Geld kosten, aber sicher sind, nicht? Es ist sicher kalkulierbar und das ist ja das Wichtigste, sage ich jetzt mal, um das zu ironisieren. Nein, es ist viel wichtiger zu sagen, wenn sehe, was dabei rauskommt, dann bezahle ich das auch so. Aber das heißt nicht, dass ich dann gar nichts bezahle, wenn nichts dabei rauskommt, sondern ich habe so eine Art Basisbezahlung und diese Basisbezahlung langt auch, um durchs Leben zu kommen. Aber dazu müssten wir bereit sein, aufzuhören, dieses falsche Nivellieren, diese falsche Gleichmacherei in unserem ganzen Gehalts- und Honorarsystem weiter zu betreiben. Das ist eine ganz furchtbare Angelegenheit, wo ich eigentlich nur nach Alter, nach Zeugnissen, die wenig zu sagen haben im Übrigen, ja, wie jemand sich verhält in der Arbeit, entlohne, nach Dienstjahren entlohne und ähnliches mehr, aber nicht nach dem, was eigentlich passiert. Das ist ungerecht gegenüber allen, die sich engagieren. Und deshalb ist es ja auch so, dass sehr viele, die sich engagieren und dann sehen, wie es ist, aufhören, sich zu engagieren. Und die Zahlen sind ja so unfassbar alarmierend. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr Leute aufregen. Also wenn ich diese Gallup-Zahlen sehe über das Quiet Quitting, dann ist das mittlerweile längst die große Majorität, die sagt, es lohnt sich nicht, sich zu engagieren. Es lohnt sich in diesem Land nicht, sich zu engagieren. Es lohnt sich nicht, in der Firma sich zu engagieren. Man darf nicht neugierig sein, man verliert nur dabei. Und man macht nur mehr Dienst nach Vorschrift. Und das ist natürlich katastrophal.
Aus Wirtschaft und Politik ist in der aktuellen Debatte immer wieder zu hören. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen wieder mehr und härter arbeiten, wir müssen fleißiger sein. Hinter all dem steht die Vorstellung, dass Produktivität, Wachstum, Wohlstand vor allem durch den Einsatz menschlicher Arbeitskraft entstehen. Arbeit wird quantitativ gedacht, Arbeitszeit, Anstrengung, Fleiß. Wie erklärst du dir, dass unser Denken über Arbeit in weiten Teilen noch immer aus einer alten Zeit stammt?
Erstens ist das Denken, dass Fleiß wichtiger ist als alles andere, schon verankert in den religiösen Texten, in denen es heißt, im Schweiße deines Angesichts sollst du, nicht? Und so weiter. Also das ist schon mal der Anfang des Irrtums in einer Zeit, wo man nichts anderes kannte. Und das Zweite ist, dass die wörtliche Übersetzung von Industria in der Industriegesellschaft ins Deutsche Fleiß ist oder Fleißigkeit. Also das ist eine Fleißgesellschaft, die belohnt, dass du immer das Gleiche tust, das routiniert und zügig, aber nichts anderes. Das heißt schon, in diesem Grundbegriff ist der Fehler angelegt, dieses Hamstertums, das letztlich dabei rauskommt und das verhindert, dass man neu und innovativ denkt. Das ist ein Fehler. Und diesen Fehler muss man korrigieren und dann muss man sich bewusst machen. Das ist der Anfang, um ihn korrigieren zu können. Mehr Fleiß ist nichts anderes heute als blinder Eifer. Und ich glaube auch die Gesetzgebung momentan, die mich ehrlich gesagt wirklich aufregt, weil es wird zu nichts führen. Es wird nicht zu mehr Produktivität im Sinne von mehr Qualität, bessere Ergebnisse, mehr Wirtschaftswachstum führen, sondern im Gegenteil, das werden wir ja sehen, schon demnächst dafür sorgen, dass noch mehr Leute sauer gefahren sind und demotiviert, was da passiert. Diese Regierung ist schlecht beraten, so wie die Vergangenen auch schon, finde ich. Sie sind einfach nicht klug genug, sage ich es auch ganz dezidiert, um zu verstehen, wie neue Arbeit funktioniert. Einige Ausnahmen gibt es. Ich glaube, dass der Digitalminister jemand ist, der das sehr genau weiß, was zu tun ist. Und der hat sich diesbezüglich auch schon geäußert. Aber der ist es halt einer. Und es bräuchte noch ein paar, wäre mein Vorschlag, die sich in dieser Richtung engagieren. Fleiß reißt uns nicht raus.
Wir haben jetzt viel über Veränderungen gesprochen, die notwendig sind. Dabei frage ich mich manchmal noch etwas anderes. Unsere Zeit ist geprägt von Transformation, permanentem Wandel. Gleichzeitig sagen Neurowissenschaftler, dass unser Gehirn Veränderungen eher langsam verarbeitet und sich nach Stabilität und Beständigkeit sehnt. Wir reden heute über Veränderungsmüdigkeit und Veränderungserschöpfung. Mir stellt sich die Frage: Überfordern wir Menschen und Organisationen heute nicht mit der Vielzahl und Permanenz von Veränderungen? Und sollten wir statt Veränderungen einfach einzufordern, viel stärker verständlich machen, warum sie notwendig sind und vor allem, wohin die gemeinsame Reise geht? Menschen wollen doch wissen, wofür sie sich auf den Weg machen. Ich habe den Eindruck, das bleibt dabei oft auf der Strecke. Teilst du meinen Eindruck?
Ja, ich teile den Eindruck vollkommen. Die Veränderungsmüdigkeit entsteht durch den Aktionismus, übrigens auch ein industrialistisches Spielmuster, das sich in der Aufmerksamkeitsgesellschaft ins Extreme entwickelt hat. Das heißt, man tut so, als ob man was tut. Ja, man springt rum und man handelt und man ist ganz empört und jetzt muss schnell was passieren und es muss einen Gipfel geben, am besten im Kanzleramt, und dann flaut das alles wieder ab. Und dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, und all das führt zu nichts, weil blinder Eifer eben zu nichts führt. Und mein Vorschlag also mit der Inventur ist also tätige Ruhe immer, Konzentration, die Fähigkeit, sich hinzusetzen und wie ein vernünftiger Mensch sich die Lage anzusehen, ein Zielbild zu entwickeln, zu sagen, da wollen wir eigentlich hin, da sind wir und da wollen wir hin, das wären wir gern, und dann in aller Ruhe und konzentriert unter den richtigen Bedingungen dahin zu arbeiten. Menschen, die mit dem Kopf arbeiten, brauchen Ruhe und Konzentrationsfähigkeit. Die brauchen keinen Aktionismus. Aber wenn wir sehen, was die Politik macht, was auch die Medien machen, was die meisten Leute dann auch mitmachen, das ist ja blanker Aktionismus. Und mein Eindruck ist immer, das tut man deshalb, um sich tatsächlich diesen Lösungen zu verwehren. Man tut es, um es nicht machen zu müssen. Weil es sieht ja gut aus. Man ist ständig in Bewegung, es sieht dynamisch aus. Und wenn jemand dann ständig rumspringt und Meetings einberuft und das muss geschehen und das muss geschehen, dann hat das ja so den Eindruck, ja, das ist jetzt, der müht sich ja total darum, das Problem zu lösen. Nein, überhaupt nicht. Er müht sich nicht, das Problem zu lösen. Er verschleiert es in Wahrheit. Weil natürlich bei all diesen Dingen, auch das weiß die Neurowissenschaft sehr gut, nichts dabei rauskommt. Weil der Mensch muss sich mit seinem Kopf konzentrieren. Es ist wir denken eben seriell und nicht parallel, eins nach dem anderen, hintereinander. Und den alten und klugen Satz aus der Antike sich vorlegen, der bei so vielen Handwerkern an der Wand hängt: erst besinn's, dann beginn's. Aber wir beginnen immer mit etwas, was nicht besonnen ist, was nicht überlegt ist. Ja? Und dann kommt natürlich dabei nichts raus und dann hat man dieses Flickwerk. Und was sagen die Leute? Na gut, okay, die nächste Transformation, die nächste Veränderung, das nächste Gesetz. Jetzt haben sie dieses Reformchen, jenes Reformchen, das kannst du also nicht ernst nehmen. Und das ist Gift für Veränderung. Also ich würde sogar sagen, es ist Sabotage an Veränderung, sie ständig so aktionistisch vorzubringen.
In der Zeit permanenter Veränderung, ständiger Beschleunigung und oft auch großen Lautstärke. Du hast gerade darüber gesprochen. Hast du ein Buch geschrieben, das im Oktober erscheint, das den Titel Ruhe trägt? Ist das bewusst ein Gegenentwurf? Worum geht es in deinem neuen Buch?
Na, es ist Ruhe mit Ausführung, Ausrufezeichen, also Ruhe. Ja, es ist ein Imperativ, weil ich tatsächlich genau diesen Aktionismus als Ursache ausgemacht habe, dass wir nicht weiterkommen. Es ist dieser rasende Stillstand, wie der Philosoph Paul Brillot gesagt hat, in dem wir sind und der im Geschäft, Business, denken wir einfach in diesem Begriff, Fleißigkeit, also man bewegt sich, aber man ändert eigentlich nichts dabei, so verbreitet ist. Und das stört mich schon seit vielen Jahren. Ich glaube, dass wir in einer Wissensökonomie, wo wir Wissenschaften, Innovationen schaffen müssen und sehr konzentriert auch unter Arbeitsbedingungen begeben müssen, wo man das kann und nicht unter diesem Gehühnere, das in vielen Organisationen herrscht, weil man unsicher ist und weil man glaubt, man kann Wissen und Können und Anstrengung, geistige Anstrengung dadurch ersetzen, dass man sie simuliert im Sinne von Dynamik. Ja, dieses Chakra-Denken hat man in den 90er Jahren gesagt, wo also dann so Animateure auf die Bühne gesprungen sind und Chakra gesagt haben, um den Leuten was zu verkaufen, was sie nicht brauchen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen besonnene, ruhige Bedingungen. In der Forschung wissen wir sehr genau, eine Unterbrechung der Arbeit, der guten geistigen Arbeit in einem Unternehmen heute, wenn jemand in einem Projekt sich intensiv um eine Lösung bemüht, 20 Minuten, 23 Minuten sogar, um wieder dort zu sein, wo man vorher ist. Nur weil schnell jemand was fragen will. Eine völlig unmögliche Diskussion über Homeoffice oder Büro, die so albern ist, dass ich sie gar nicht mehr führe, weil ich sage, es geht doch nicht darum, ob der da sitzt oder dort sitzt. Die müssen in Ruhe arbeiten können, die Leute. Und warum wollen sie denn ins Homeoffice? Die wollen ja nicht ins Homeoffice, um dort Nintendo zu spielen, zumindest nicht die meisten. Sondern sie machen das, und das sagen die auch immer, ich möchte einfach meine Arbeit machen. Und das fährt die Leute auch physisch und psychisch so sauer heute, dass sie nicht mehr dazukommen, ihre Arbeit zu machen. Und unter den Bedingungen geistiger Arbeit ist es unglaublich wichtig, dass das passiert. Und das wird ignoriert. Außerdem sind wir extrem laut. Wir sind immer noch eine Fabriksgesellschaft, die Wissensgesellschaft spielt, das aber noch nicht kann. Und da muss man sich dann auch angewöhnen, und da sind wir wieder beim Inventurmachen, über viele Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang, war Produktivität und Wachstum mit Lärm und Geschäftigkeit verbunden. Aber das Geschäft des Denkens und der Innovation und der Wissensarbeit ist ein ruhiges Geschäft. Ja, das ist nicht das Geschäft des Marktgeschreis, sondern das ist das Geschäft, das wir aus den Thinktanks der katholischen Kirche kennen, aus den Klöstern, wo man die besten und klügsten Leute früher zusammengeführt hat und gesagt, lasst die in Ruhe arbeiten. Das waren die benediktinischen Regeln sozusagen. Das möchte ich nicht, dass wir alle in Klöstern arbeiten, aber dass wir uns ein bisschen umsehen, wie die historische Entwicklung dieser Begriffe ist, ist doch nicht zu viel verlangt. Und das weiß doch auch jeder. Ich finde das immer so grotesk, dass man sozusagen das Selbstverständliche erklären muss. Ja? Es gibt nichts Selbstverständlicheres, als dass ich, wenn ich Kopfarbeit mache, das in Ruhe machen kann. Ich gehe ja auch nicht in eine Fabrik und nehme eine Eisenstange und fahre sozusagen dann in die Maschinerie rein, damit die gestoppt ist. Das tue ich nicht. Aber es umgekehrt gilt es zum Beispiel als völlig problemlos, Leute, die mit dem Kopf arbeiten, ständig davon abzubringen, dass sie arbeiten. Also wir müssen lernen, geistig erwachsen zu werden und tatsächlich auch souverän wieder zur Wissensarbeit zurückfinden, raus aus dieser Welt der Bequemlichkeit, der lauten Routinen.
Wie zuversichtlich blickst du in die Zukunft?
Ich blicke in die Zukunft mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, dass alles offen ist und alles möglich ist. Es ist möglich, dass wir über eine schwere Katharsis lernen. Ich halte das nicht mal für unwahrscheinlich, also durch Not gehen und Wiederaufbau gehen im Sinne von neu anfangen müssen. Aber auch das ist eine optimistische Perspektive, weil ich bin mir als jemand, der in historischen Dimensionen gelernt hat zu denken, hat Geschichtsbewusstsein für eine elementare Grundlage allen wirtschaftlichen oder sozialen Denkens, weiß ich, dass es weitergeht und dass wir eine Lösung finden werden. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen so daran gewöhnt, dass die Lösungen so am Baum wachsen in der Wohlstandsgesellschaft, und das tun sie jetzt nicht mehr. Und jetzt stehen wir da und müssen einfach sagen, na, wie macht man denn das? Wie kriegt man denn sozusagen Äpfel und Birnen nicht nur aufgezogen, sondern wie kriegt man die auch wieder vom Baum? Und das lernen wir gerade wieder, Zusammenhänge herzustellen zwischen dem, was wir haben und dem, was wir wollen und dem, was wir dafür können müssen. Insofern, glaube ich, kann man das nicht mit den Kriterien optimistisch oder pessimistisch umschreiben, sondern realistisch.
Vielen Dank für das Gespräch, Wolf Lotter.
Ich danke herzlichst.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App und auf YouTube. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer neuen Website mnext.marbit.com. Dort findet ihr auch immer wieder neue Denkanstöße sowie Informationen zu unserer mnext Denkwerkstatt und zu unserem Denkdinner. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.